Johannes 18. 18? Ja, okay. Nach diesem Gebet verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in ein Olivenhain, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Weil Jesus oft mit seinen Jüngern dort gewesen war, kannte auch der Verräter Judas die Stelle. Und Judas kam jetzt dorthin. Er brachte einen Trupp Soldaten mit und Männer, die ihm die Hohenpriester und Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste, was nun mit ihm geschehen würde, und ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen. »Wen sucht ihr?«, fragte sie. Jesus von Nazareth, gaben sie ihm zur Antwort. »Ich bin's«, sagte er zu ihnen. Und bei denen stand auch Judas, der ihn ausliefern wollte. Als nun Jesus zu ihnen sagte, »Ich bin's«, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie noch einmal, »Wen sucht ihr?« »Jesus von Nazareth«, antworteten sie wieder. »Ich habe euch dort doch gesagt, dass ich es bin«, entgegnete Jesus. »Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen.« So sollte sich das Wort erfüllen, das Jesus selbst gesagt hatte. »Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren.« Plötzlich zog Simon Petrus das Schwert, das er bei sich hatte, und hieb damit auf den Sklaven des Hohenpriesters ein. Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus. »Steck das Schwert weg«, befahl Jesus seinem Jünger. »Soll ich den Kelch etwa nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat?«
Danke, Emma. Ich hoffe, du hast deine Bibel aufgeschlagen, egal ob elektronisch oder im Papier. Ich möchte zu Beginn noch beten. Danke, dass wir dein Wort, himmlischer Vater, vor uns haben dürfen, dass wir es hören dürfen, dass wir es lesen dürfen in unserer Sprache. Und danke, dass du jetzt in unsere Herzen redest. Amen. Das war Johannes 18, 1 bis 11. Heute ist ja Palmsonntag, nicht die klassische Palmsonntagstelle. Wir gehen ja seit 3 Wochen in einer Predigtreihe auf Ostern hin, wo wir unter dem Titel Jesus geht seinen Weg für uns unterwegs sind. Und ich möchte vorher noch eine andere Stelle vorlesen, die in meiner letzten Predigt war, aber die passt heute auch wieder so gut, und zwar aus Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Richte deine Augen auf Jesus. Das ist der Grund dieser Predigtreihe. Wir schauen auf Jesus. Ja, das ist auch der Punkt, wo wir jetzt sind in der Woche, in der Passionszeit, ja, zwischen Palmsonntag und Ostersonntag. Und es gibt nichts Besseres, was wir tun können in dieser Zeit, oder? Auf Jesus zu schauen. Egal, was jetzt um uns passiert, schau auf Jesus. Ja, schau auf Jesus, dankbar zu sein, die Augen auf Jesus zu richten, wenn Jesus der ist, wirklich der ist, wie die Bibel sagt, dann gibt es nichts Besseres, als auf ihn zu schauen. Und das machen wir heute mit dieser Bibelstelle. Die schaut man sich eigentlich nicht so oft so genau an, aber ich möchte es heute mit uns machen und möchte uns mit hineinnehmen in diese Begebenheit. Jesus geht Richtung Kreuz. Ja? Die letzten Stunden Jesu sind so ausführlich in den Evangelien wie sonst nichts. ja, in allen vier Evangelien. Und warum wählte Jesus das Kreuz? Das hat die Evi zu Beginn schon gefragt eigentlich. Ja. Sie hat die Bibelstelle gewusst, deswegen war es auch nicht so leicht, da Lieder zu finden. Aber wir werden sehen, wir werden verstehen, hoffentlich heute, warum Jesus das getan hat. Und am Karfreitag feiern wir das dann auch in einer Dank- und Anbetungsfeier mit Mahlfeier. Was passiert hier? Warum hat Jesus das getan? Warum hat er sich dazu entschieden? Schauen wir auf den Text in Johannes 18, Gethsemane, ja, die Gefangennahme Jesu. Und der erste Punkt, der erste Abschnitt sind die Verse 1 bis 3, die Situation. Die Situation. Jesus ist, wie gesagt, in dem Olivengarten und Johannes sagt nicht den Namen des Gartens, aber wir wissen, dass es Gethsemane ist. Ja? Die anderen Evangelisten nennen den Namen. Und Jesus hat gebetet und er verließ mit seinen Jüngern die Stadt Jerusalem. Er war eben schon in Jerusalem, auf das sich alles zuspitzt, und sie überquerten den Kidronbach, das ist das Tal vor Jerusalem, und sie gingen in den Olivenhain, also in diesen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Weil Jesus oft mit seinen Jüngern dort gewesen war, kannte auch der Verräter Judas diese Stelle. Und Judas kam jetzt dorthin, er brachte einen Trupp Soldaten mit und Männer, die ihm die Hohenpriester und Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Johannes beschreibt hier sehr detailliert, was hier passiert. Schauen wir auf diese Situation. Jesus geht an einen bekannten Ort, wo er schon oft war. Und Jesus weiß auch, dass Judas schon die Entscheidung getroffen hat, ihn zu verraten. Jesus geht freiwillig an diesen Ort, ja, obwohl er eben schon gewusst hat, eben wie es in Vers 2 steht, dass Judas ihn dort verraten würde. Jesus wird verhaftet werden, das weiß er auch schon. Und Jesus wird willentlich, freiwillig verhaftet werden. Und jetzt kommt eben Judas mit der Menge, ja, mit einem Mob, wir wissen nicht, wie viele das waren, und sie trugen Laternen und Fackeln und Waffen. Sehr detailliert schreibt Johannes das hier. Und Jesus wusste, dass das alles passieren wird. Irgendwie jagt man das an Schaudern über den Rücken. Jesus weiß schon alles und er macht es trotzdem. Schon interessant, oder? Er weiß alles schon im Vorhinein und er macht es trotzdem. Er weiß, dass er gefangen genommen wird. Er wusste, dass er geschlagen werden wird. Er wusste, dass er verspottet werden wird. Er wusste, dass er abgewiesen werden wird, dass er gegeißelt werden wird, dass er gekreuzigt werden wird. Und er wusste das alles schon in diesem Garten, in Gethsemane, wo eben er auf Judas trifft. Und das war die Situation. Ja? Das war sozusagen das Umfeld. Und Jesus weiß das alles. Warum hat Jesus das Kreuz gewählt? Die Situation. Der zweite Abschnitt, wenn wir dann weiterlesen, der Schock, die Verse 4 bis 7. Jesus wusste, was nun mit ihm geschehen würde. Hier sehen wir es noch einmal. Und ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen. Wen sucht ihr? Fragte er sie. Jesus von Nazareth, gaben sie ihm zur Antwort. Ich bin's, sagte er zu ihnen, und bei denen stand auch Judas, der ihn ausliefern wollte. Als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie noch einmal: Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, antworteten sie wieder. Warum ist dieser Schock jetzt, diese Situation? Es geht um dieses, wie sich Jesus vorstellt, ja, um dieses Ich Bin's. Ich bin da eigentlich, ja, oder ich bin. Griechisch steht hier nur Ich Bin, ja, im griechischen Urtext. Und Jesus sagt eigentlich, ich bin der, den ihr sucht. Ja. Und im Griechischen steht nur dieses Ich Bin. Aber Ich Bin hat eine andere, eine tiefere Bedeutung. Das müssen wir verstehen, wenn wir zurückschauen in die Geschichte, nämlich ins Alte Testament. Da hat es Mose gegeben, einen Hirten, und ein Busch erregte seine Aufmerksamkeit. Ein brennender Busch. Normalerweise, wenn ein trockener Busch brennt, dann verbrennt der und dann gibt es irgendwann Asche und der hört auf zu brennen. Aber dieser Busch brennt nicht normal, sondern der brennt und brennt und der verbrennt nicht. Und Moses Herz schlägt schneller und er nähert sich diesem Busch und er hört eine Stimme aus dem Busch. Und die Stimme sagt: Mose, zieh deine Sandalen aus, weil du bist auf heiligem Boden. Das heißt, Gott selber ist anwesend an diesem Platz. Und Gott redet mit Mose und er sagt ihm, dass er sein Volk aus der Sklaverei, aus Ägypten herausführen wird. Und Mose fragt dann Gott: Wenn mich das Volk fragt, wer du bist, was soll ich sagen? Und Gott sagt: Ich bin, der ich bin. Der Ich Bin hat dich gesandt. Das ist eben genau, wie Gott sich vorstellt. Das heißt, der Name Gottes ist Ich Bin, wie es im Alten Testament eben schon vorkommt. Und wenn wir jetzt im Johannesevangelium schauen, ein paar Kapitel vorher, im sechsten Kapitel, im Vers 19, wo Jesus auf dem See, auf dem Wasser geht. Kapitel 6, Vers 19. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Wieder dieses Ich Bin. Im Griechischen steht hier wieder Ich Bin. Fürchtet euch nicht. Jesus sagt nicht nur Ich bin's, Jesus, sondern Ich bin's, Gott. Ich bin ist ein Synonym für Gott. Für Gott selber. Ich bin es, Gott. Oder wenn wir schauen in Johannes Kapitel 8, Vers 23 und 24. Das war eine Konfrontation mit den religiösen Führern. Doch Jesus fuhr fort: Ihr seid von hier unten, ich komme von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Aus diesem Grund sagte ich, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich der bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Das heißt wieder, dass ich bin. Und in Vers 28 in Johannes 8, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr erkennen, wer ich bin. Ich bin. Ich bin Gott. Ihr werdet realisieren, dass ich der Gott bin, dass ich der bin, den Mose am Dornbusch getroffen hat, in dem brennenden Dornbusch. Und in Johannes 8, 58 noch: Ja, ich versichere euch, sagt Jesus, ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Oder in der anderen Übersetzung, bevor Abraham war, bin ich. Das ist ja falsche Grammatik, würde man sagen, oder? Bevor Abraham war, bin ich. Eigentlich soll es heißen, war ich. Aber es ist wieder genau dieses Ich bin. Das ist der Anspruch Gottes. Ich bin. Und in Vers 59 lesen wir dann, dass die Menschen Steine aufgehoben haben, weil das Gotteslästerung war. Weil dieses Ich bin steht nur Gott zu. Und Jesus sagt das jetzt genau. Und er sagt es auch hier. Wen sucht ihr? Ich bin es. Hier in Vers 4, in Johannes 11. Ich bin es, sagt Jesus. Es ist eben klar, dass es mehr bedeutet als nur, ja, ich bin's eh. Sondern ich bin eben, ich bin der lebendige Gott. Und in Vers 6, als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Das ist zu heftig für sie. Das ist dramatisch. Wahrscheinlich glaubten sie nicht, dass er Gott ist. Aber sie verstanden, dass es ein Riesenanspruch ist, diese Aussage. Eine Riesenforderung ist. Und vielleicht verstanden sie auch, dass der Boden, wo sie standen, heilig war. Und sie fielen zu Boden. Das, siehst du den Schock, der hier passiert? Ja. Einerseits eben diese Aussage Jesu, ich bin, mitten in dieser Situation, und andererseits dieses zu Boden fallen der Zuhörer. Der Schock. Jesus verwendet Gottes Namen. Ich bin. Ich bin der Schöpfer. Ich bin der, der dich gemacht hat. Ich bin der, der das ganze Universum zusammenhält, der einen Plan hat, der das alles sieht, was gerade passiert. Ich bin der, der die Sonne gemacht hat. Ich bin der, ich bin. Das sagt Jesus hier. Ganz wichtig, dass wir das verstehen, wer hier in dem Garten redet. Ja? Jesus, der einerseits 100% Mensch und andererseits 100% Gott ist. Und dann, sehr interessant in der Erzählung, dass Johannes nicht schreibt, dass Judas Jesus geküsst hat. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass dann dieser Kuss stattgefunden hat. Ja. Aber Johannes schreibt das nicht. Wie kann Johannes diese eindrucksvolle Szene auslassen? Können wir uns vielleicht fragen. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Aber Johannes war immer ganz nah bei Jesus. Ja. Er wurde auch genannt der Jünger, den Jesus liebte. Ich denke nicht, dass er mehr geliebt wurde als die anderen. Ja, ihm war es wahrscheinlich so bewusst, dass er einfach geliebt wurde. Aber falls du es weißt, dann kannst du mir es im Anschluss ja sagen, warum jetzt dieser Kuss da nicht erwähnt ist. Aber vielleicht wollte Johannes den Eindruck vermeiden, dass Jesus ein unwilliges Opfer ist. Ja? Das könnte der Grund sein, ja? Dass dieser Kuss hier wirklich nicht vorkommt im Johannesevangelium. Dass Johannes auf diese Freiwilligkeit Jesu hin wirklich abzielt und das hervorstreichen will. Ja? Dass Jesus da nicht irgendein unwilliges Opfer ist, sondern Jesus hat sich freiwillig entschieden, diesen Weg zu gehen. Das heißt, Johannes zeigt deutlich auf, dass Jesus freiwillig den Weg zum Kreuz geht. Jesus wählt das Kreuz. Es trifft ihn nicht so einfach. Und das ist der Plan Gottes. Das ist der Plan Jesu. Jesus wählt das Kreuz. Vers 7. Da fragte er sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, antworteten sie wieder. Das heißt, er war ja da. Und wenn Jesus wirklich Gott ist, dann ist er heute auch hier. Dann ist er jetzt da und du darfst jetzt, während du zuhörst, zu ihm reden, ihm dafür danken, ja, ihn anbeten dafür, dass er diesen Weg gegangen ist, dass er das freiwillig getan hat. Und wir müssen nicht unsere Schuhe ausziehen und auf den Boden fallen. Ja. Wir dürfen niederknien, wir dürfen uns beugen vor ihm. Jetzt entweder drücken wir es nach außen aus oder wir beugen uns im Herzen vor ihm, weil wir schulden es ihm und er verdient es. Nur er verdient es, weil er der Schöpfer ist, der uns gemacht hat, der uns kennt. Und wenn du noch am Leben bist, wenn die Predigt vorbei ist, dann nur, weil Jesus dir den Atem schenkt, weil er dir die Kraft gibt. Ja? Der Ich Bin ist da. Und der Ich Bin ruft dich, um ihn anzubeten. Was macht das mit dir? Was macht das mit uns? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns eben über diese Feinheiten Gedanken machen. Ja? Auch genau über dieses Warum. Ja, dass wir uns da Gedanken machen und dass wir es verstehen. Warum hat Jesus genau so reagiert? Und da ist jeder Satz wichtig. Ja? Es ist so kompakt und komprimiert, diese letzten Stunden und letzten Worte Jesu, ja, dass jeder Satz wichtig ist. Die Situation, der Schock. Der dritte Abschnitt in dem Text, die Überraschung. Die Verse 8 bis 9. Vers 8. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, entgegnete Jesus. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen. Warum die Überraschung? Wer sind diese hier? Diese hier sind die Jünger. Das sind seine Jünger, die jetzt noch bei ihm waren. Sie werden dann alle wegrennen, bis auf wenige. Aber jetzt sind sie noch bei ihm. In den letzten Stunden. Und hier geht es auch um seine Jünger. Wenn hier Jesus sagt, wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen. Und Jesus ist in der tiefsten Not schon, ja, weil er wird gefangen genommen und er weiß, was auf ihn wartet. Und normalerweise nehmen wir an, wenn jemand in tiefer Not ist, dann denkt er eher an sich selbst und schaut, boah, wie kann ich da jetzt wie in der Not am besten herauskommen. Und Jesus denkt in dieser Not nicht an sich selbst, sondern er denkt an seine Jünger. Jesus denkt an seine Jünger, denn sie werden hier betont. So wie in Vers 1, nach diesem Gebet verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Er und seine Jünger gingen in den Olivengarten. Immer wieder Jesus und seine Jünger. Das ist eine Einheit schon fast, ja? Ein zusammengespieltes Team, die da 3 Jahre miteinander jetzt gegangen sind. Und die Jünger sind sehr wichtig für Jesus. Die sind nicht so Beiwagerl. Er hat sich die bewusst ausgesucht und sie sind ihm sehr wichtig. Und wenn Jesus hier in Vers 8 sagt, Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen, dann gibt es eine tiefere Bedeutung. Das ist fast in jedem Satz, den Jesus sagt, so hier. Was ist die tiefere Bedeutung von dem Satz? Der Grund ist, warum Jesus in die Welt gekommen ist, ist, dass Menschen frei werden können. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, weil er an sich selbst gedacht hat. Er kam in die Welt, weil er an uns gedacht hat, weil er an dich und mich gedacht hat. Und der Grund, warum Jesus das Kreuz wählt, warum er ans Kreuz geht, ist, weil er an uns denkt. Und er will, dass wir frei werden. Frei werden von Last, von Nöten, von Sünde, von dem, was dich bedrückt. Ich weiß nicht, was es ist, du kennst es, du weißt es. Und er will, dass uns vergeben werden kann. Er will, dass wir eine Freundschaft mit ihm haben, eine Freundschaft mit Gott haben in Ewigkeit. Und er will, dass wir entdecken, worum es im Leben wirklich geht. Dass wir ihn kennenlernen, ihn lieben lernen, ihm nachfolgen. Und er tut das für uns. Und wenn er sagt, dann lass diese hier gehen, heißt nichts anderes, lass die Jünger frei. Die haben damit nichts zu tun. Die sollen frei werden. Ja? Nicht, dass die auch noch gefangen genommen werden. Das ist der Grund, warum Jesus das hier sagt. Das heißt, er nimmt es alleine auf sich. Er nimmt es ganz alleine auf sich für uns. Betest du ihn dafür an? Dankst du ihm dafür? Du kannst es jetzt tun. Dank ihm dafür, dass er das alles getan hat für uns. Diese erstaunliche Liebe, die er da zeigt. Das ist nicht irgendein Held oder irgendein Prophet, das ist Gott. Das ist Gott leibhaftig. Das ist der Ich Bin, der alles weiß, was passieren wird. Das Verspotten, das Geißeln, die Nägel, er weiß das schon alles. Und das müssen wir in unseren Kopf und in unser Herz kriegen. Er tut es für uns. In Johannes 6, Vers 39 steht, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen durchzusetzen, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Und er will, dass ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat, sondern sie an jenem letzten Tag von den Toten auferwecke. Und das betet Jesus auch in Johannes 17, Vers 12, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Und hier in Vers 8 erfüllt sich das alles. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese hier gehen. Das heißt, haben wir die tiefere Bedeutung verstanden? Es geht um die Jünger damals, aber nicht nur. Es geht auch um uns heute. Es geht um dich und mich heute. Das heißt, du kannst Jesus jetzt dafür danken, dass er das gesagt hat für dich, dass du frei werden kannst. Dass du frei werden kannst von Dingen, die dich belasten, die dich bedrücken, die dir Not bereiten. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den Jesus hier ausgesprochen hat in Vers 8. So sollte sich das Wort erfüllen, dann in Vers 9, dass Jesus selbst gesagt hatte, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Die Überraschung. Der vierte Abschnitt in dem Text, die Unterordnung. Die Verse 10 bis 11, die letzten zwei Verse. Plötzlich zog Simon Petrus das Schwert, das er bei sich hatte, und hieb damit auf den Sklaven des Hohenpriesters ein. Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus. Steck das Schwert weg, befahl Jesus seinen Jüngern. Soll ich den Kelch etwa nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat? Der Text endet mit einer Frage. Simon Petrus kommt jetzt auch vor. Und Simon Petrus hatte ein Motto während der letzten drei Jahre mit Jesus. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sag etwas Dummes. Das hat er relativ gut verfolgt, wenn wir die Evangelien lesen. Also viel Gescheites hat er nicht so von sich gegeben. Er war immer vorlaut und hat eine große Klappe gehabt. Und jetzt ändert sich sein Motto in: Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann tu etwas Dummes. Weil was er hier macht, ist wirklich blöd. Auf den ersten Blick, oder? Warum macht er das? Er zieht sein Schwert und schlägt dem Sklaven vom Hohenpriester das Ohr ab. Können wir uns bildlich vorstellen, oder? Da steht die Gruppe, dieser Mob, ja, Jesus drin und zack, brutal, Blut fließt, jetzt schon. Aber warum macht Petrus das? Ich denke, ein Punkt ist, weil er Jesus liebt. Er setzt sich für ihn ein. Aber Simon Petrus hat nichts verstanden vom Kreuz. Er hat noch gar nichts verstanden. Ja? Simon Petrus hat nichts verstanden vom Plan. Ja? Er ist einfach in dieser Situation überfordert, ja, und setzt sich für Jesus ein. Er möchte wahrscheinlich, dass Jesus da wieder freikommt oder nicht genommen wird. Ja. Aber eben deswegen zieht er sein Schwert. Es ist dumm, aber er tut es, weil Petrus Jesus liebt. In den anderen Evangelien lesen wir sogar, dass Jesus Malchus Ohr geheilt hat wieder. Das berichtet uns Johannes hier nicht, aber Johannes nennt uns sogar den Namen, nämlich Malchus von dem Mann. Das zeigt wieder, wie eng Johannes da dabei war in der Situation, dass er sogar den Namen da gekannt hat, ja, von diesem Sklaven. Aber Johannes will uns zum Punkt bringen. Nämlich in Vers 11: Steck das Schwert weg, befahl Jesus seinem Jünger. Soll ich den Kelch etwa nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat? Jesus sagt hier also: Ich ordne mich dem Willen meines Vaters unter. Soll ich mich nicht dem Willen meines Vaters unterordnen? Eigentlich ist das eine rhetorische Frage bei Jesus. Er sagt also: Ich ordne mich dem Willen meines Vaters unter. Willentlich mache ich das. Ich entscheide mich, habe ich mich bewusst entschieden. Schon lange habe ich mich entschieden, weil ich genau weiß, was passieren wird. Der Kelch im Alten Testament, ein Zeichen von Gottes Zorn gegen die Sünde. Der Kelch des Zorns, ein Begriff. Ein Zeichen gegen Gottes Zorn, gegen die menschliche Sünde, gegen menschliche Rebellion. Und jeder von uns hier, der da ist, verdient diesen Kelch von Gottes Zorn. Und die Bibel macht deutlich, dass Gott seinen Zorn über seinen Sohn ausgegossen hat. Und Jesus schaut Petrus an und sagt: Schau, Petrus, soll ich nicht aus dem Kelch trinken, den Gott mir gegeben hat? Das ist der Plan des Vaters. Sonst müsstest du daraus trinken. Und Jesus macht das nicht wegen seiner Sünde, sondern wegen unserer Sünde. Jesus macht es für uns. Jesus trank den Kelch des Zorns Gottes für dich, für mich und für die Person, die neben dir sitzt. Er trank den Kelch des Zorns. Schau, wie Jesus hier sich unterordnet. Siehst du, wie er sich dem Vater unterordnet? Eine willentliche Unterordnung Jesu unter dem Vater. Und als Jesus in den Garten kam, nach Gethsemane kam, wusste er das alles, dass er den Kelch des Zorns trinken wird. Als er es hingenommen hat, festgenommen zu werden, wusste er wird den Kelch des Zorns trinken. Vor dem Hohenpriester, vor Pilatus, die ganzen Stellen, die danach kommen, wusste er wird den Kelch des Zorns trinken. Als er verspottet wurde, gegeißelt wurde, angespuckt wurde, wusste er wird den Kelch des Zorns trinken. Als er am Kreuz starb und gesagt hat, es ist vollbracht, wusste er wird den Kelch des Zorns trinken. Für unsere Sünde, für uns. Alles, jeder Schritt für uns. Betest du Jesus an? Dankst du ihm dafür? Zu Beginn habe ich Hebräer 12, Vers 2 vorgelesen. Und wer genau mitgelesen hat, hat vielleicht gemerkt, ich habe was auslassen. Ich lese es noch einmal vor, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und das habe ich jetzt ausgelassen, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das heißt, die Freude, die vor ihm war, ja, das ist das, was ich ausgelassen habe, das ist der Grund, warum Jesus das Kreuz gewählt hat. Das ist der Grund, warum Jesus das Kreuz gewählt hat. Richte deine Augen auf Jesus. Warum ließ Jesus sich festnehmen? Warum ging er ans Kreuz? Warum ging er diesen Weg? Ja, damit er für uns stirbt, ja, damit uns vergeben werden kann. Ja, wichtig, aber die Freude, die vor ihm wartete. Es geht eigentlich um eine Freude. Ja? Was ist die Freude? Was macht die Freude aus? Wenn er mit den Jüngern in dem Garten war und dann sagt er zu den Jüngern, okay, lass diese gehen, weil ich freue mich schon, dass ich mit ihnen in Ewigkeit Gemeinschaft haben werde. Und er freut sich schon, dass er mit dir und mir, mit uns in Ewigkeit, in Herrlichkeit sein werden. Das ist der Grund, dass er, Jesus, mit dir und mir in Ewigkeit Gemeinschaft haben werden. Das ist ein Vorgeschmack. Und all das hat Jesus getan, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann. Das heißt, Jesus sehnt sich danach. Ja, das ist diese Freude. Das ist die Motivation, die ihn treibt. Ja, was er schon immer gewusst hat, das ist der Plan Gottes. Ja, er muss das tun, weil er freut sich darauf, dass er Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen haben kann. Und wenn es Leute gibt, die noch nicht an Jesus glauben, dann sage ich, glaubt's nicht das, was alle sagen, ja, oder viele sagen, sind eh alle Religionen gleich. Nein. Hier ist es, in der Bibel steht, dass Gott der ist, der für unsere Rebellion stirbt. Das gibt es sonst nirgends. Der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, wird Mensch und stirbt für uns. Für unsere Sünde nimmt er auf sich, damit wir Freude in Gemeinschaft mit ihm sein können. Der Ich Bin, der trinkt den Kelch des Zorns, weil er dich, weil er mich liebt, das ist einzigartig. Das ist eine einzigartige, großartige Botschaft. Bist du dir dem bewusst? Du kannst Jesus vertrauen, du darfst Jesus vertrauen. Unsere Antwort? Beug dich vor ihm und dank ihm, lob ihm dafür. Wenn du schon lange Christ bist, schon lange gläubig bist und sagst, boah, ich kenne das eh schon so gut und in- und auswendig, und dann sag, wow, danke, dass ich das verstehen darf, dass ich das begriffen habe, diese Botschaft, dann kann ich dir nur sagen, Jesus wählte das Kreuz. Was wäre, wenn du dich wieder neu entscheidest, ihm diese Woche nachzufolgen? Jesus wählte das Kreuz. Entscheiden wir uns, entscheide dich, ihm neu nachzufolgen. Triff neu die Entscheidung. Die Situation, der Schock, die Überraschung, die Unterordnung. Jesus geht seinen Weg für uns. Was ist unsere Antwort? Was ist deine Antwort? Entscheiden wir uns für ihn? Entscheiden wir uns, das weiterzusagen? Diese Frage ist so, ja, warum? Warum hat es sein müssen? Warum gerade das Kreuz? Man sieht so oft, auf dem Gipfel sind Kreuze. Auf Kirchtürmen sind Kreuze. Warum ist das Kreuz? Interessante Frage, oder? Hast du die Antwort? Haben wir die Antwort? Wer, wenn nicht wir? Entscheiden wir uns, diese Woche ihm neu nachzufolgen. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus, für deine großartige Liebe zu uns. Danke, dass du das alles schon wusstest. Danke, dass du trotzdem gegangen bist, trotzdem diesen Weg zum Kreuz gegangen bist. Wir bitten dich für jene, die dir noch nicht nachfolgen, hilf du ihnen in der Entscheidung. Wir bitten dich für jene, du kennst sie, für die wir schon lange beten, dass sie dich annehmen, dass sie sich für dich entscheiden. Lass diese Passionszeit, diese Osterzeit eine Chance sein, um neu von dir zu reden. Dass du uns die richtigen Worte schenkst. Und wir bitten dich für alle von uns, die dich schon kennen, hilf uns in der Nachfolge als deine Jünger diese Woche und gib uns Zeit nachzudenken, dir nachzufolgen. Danke, Herr, dass wir dich loben dürfen. Danke, dass du das Kreuz gewählt hast. Wir beten dich an. Amen.